Spaß.
Okay. Also hallo zusammen, ich bin Tobias Rademacher, hier sitzt Rainer Rodewald. Für den weiteren Verlauf würde ich sagen, wir bleiben dann beim Du, wenn das für euch okay ist. Ich bin also der Tobi, das ist der Rainer. Wir sind vom Bündnis Privatsphäre. Ich sage gleich ein bisschen mehr, was wir so machen, wer wir so sind, damit ihr einen kurzen Eindruck habt. Und unser Thema ist heute vernetztes Utopia, die Stadt der Zukunft im goldenen Zeitalter der Überwachung. Es wird sich also heute sehr stark um die Frage nach Smart City drehen. Also einmal werde ich kurz mal erzählen, mit wem ihr es hier zu tun habt, damit ihr einen ganz kurzen Eindruck zu uns habt. Dann wird Rainer was zum Thema Smart City im Allgemeinen sagen und eigentlich auch schon mal darauf hinweisen, dass es mit dem Begriff gar nicht so einfach ist, auch wenn er immer größer in aller Munde zu sein scheint. Und dann werde ich, weil das heute sozusagen unsere Idee ist, das Thema entlang der ökonomischen Grundlagen der Informationsgesellschaft am Beispiel anhand des Überwachungskapitalismus zeigen und dann nochmal zeigen, wie das Ganze sich im Zusammenhang mit einer Smart City, mit der Frage nach Macht, Kontrolle und Überwachung verschränkt. Und dann wird Rainer nochmal genauer darauf eingehen, was man mit dem Begriff Smart City anfangen kann und was man sozusagen als Schlussfolgerung daraus ziehen kann. Das Bündnis Privatsphäre ist eine Bürgerinitiative. Wir haben uns als kleines Grüppchen erst im Zuge der Snowden-Enthüllungen zusammengefunden bei den lokalen Protesten in Leipzig. Und dann hat sich das Grüppchen überlegt, wir könnten die Sache doch auf stärkere oder solidere Grundlage legen und haben dann einen Verein gegründet und eine Bürgerinitiative ausgerufen, die sich mit den Fragen der Digitalisierung im weiteren Sinne auseinandersetzt und im Speziellen über die Frage der Privatheit, Privatsphäre im digitalen oder in der digitalen Zeit. Ja, und wir haben halt regelmäßige Treffen. Wir sind morgen beispielsweise auch wieder bei den Datenspuren, die jetzt gerade in Dresden stattfinden, heute schon und morgen wieder. Da sind wir nochmal mit dem Vortrag vertreten. Dann machen wir Krypto-Partys. Hätten wir jetzt Internet, würde man das eingebettete YouTube-Video sehen dazu. Und es sind halt so die Termine. Wir machen das ein bisschen anders. Also wir machen jedes Mal ein bestimmtes Thema, um uns damit intensiver zu beschäftigen. Aber wir machen nicht nur solche Dinge. Technik ist nur eine Säule unserer Gruppe, mit der wir uns auseinandersetzen. Wir legen großen Wert auf die Fragen der gesellschaftlichen Fragen, wie auch heute. Und wir machen zum Beispiel Lesungen mit Diskussionen dazu und noch ein paar andere Geschichten, die dann so am Laufen sind. Könnt ihr euch ja dann mal anschauen. Die Folien stehen dann auch auf unserer Webseite https://privatsphäre.ae-leipzig.org. Kann man sich also hinterher noch mal anschauen. Und wenn es jetzt zu uns keine weiteren Fragen gibt, würde ich den Rainer gleich das Wort zu Smart City erteilen.
Ja, Smart City, was ist das eigentlich? Wenn man in die Literatur guckt oder Zusammenfassungen von, sich aus Literatur anschaut, dann stellt man fest, das sind extrem widersprüchliche Definitionen und es ist eigentlich völlig unklar, was sich dahinter verbirgt, auch an einzelnen Vorhaben in den verschiedenen Städten, die von sich behaupten, smart zu sein. Prinzipiell taucht der Begriff so gegen 2005 auf und ist da ein Konzept, was von der US-Regierung entwickelt wird in Zusammenarbeit mit Cisco, einem Netzwerkausrüster, die von der Clinton-Regierung aufgefordert worden waren, was zu Nachhaltigkeit und IT zu präsentieren. Die Kernpunkte zu Smart Cities, worum sich das eigentlich immer dreht, wenn man sich so die unterschiedlichen Literaturen dazu anschaut, sind Informations- und Kommunikationstechnologien, die dort mit integriert sind. Es geht immer um Widerstandsfähigkeit der urbanen Systeme und um Nachhaltigkeit, die dort vorhanden sein soll. Es geht aber auch um Innovationen und um Business. Also hinter allem steht im Prinzip Effizienzsteigerung und eine bessere Ausnutzung von Ressourcen, natürlichen Ressourcen, aber auch humanen Ressourcen. Für Smart City werden im Allgemeinen mehrere Mitspieler gefunden, die davon betroffen sind oder daran beteiligt sind. Im Englischen auch Stakeholder, das sind zum einen die Menschen, die in der Stadt wohnen sollen und für die die Stadt gut und lebenswert sein soll. Das ist zum anderen die Verwaltung, die im Wesentlichen darauf drängt, dass es möglichst effizient ablaufen soll, dass sich die Kommune einfach verwalten lässt, dass es Möglichkeiten gibt, die Benutzer dort oder die Bewohner dort gut zu dirigieren in der Stadt und eine möglichst smarte Verwaltung eben zu haben. Und das sind zum anderen die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, wo es aber auch darum geht, dass die Städte untereinander im Wettbewerb stehen und man erhofft sich von den Smart-Konzepten im Allgemeinen Vorteile für die eigene Stadt. Beispiele sind Seongdong in Südkorea. Dort ging es um eine Reduzierung von Energieverbrauch, eine Erhöhung von Energieeffizienz, Verwendung von Recyclingmaterialien und natürlichen Materialien, die Generierung von sauberer und erneuerbarer Elektrizität und Energie. Das klingt alles wunderbar. Was weniger gesagt wird, ist, dass dann dort vielfach auch ein Leben im Prinzip in einem relativ sterilen Raum stattfindet, dass es so weit geht, dass Leute sich nicht mehr miteinander unterhalten, sondern das über Videochats abwickeln. Also es wird der persönliche Kontakt sozusagen deutlich reduziert. Ein weiteres Beispiel, was eben so lehrbuchartig ist, ist Plan IT Village. Dort ging es um intelligente Gebäude und Verkehr, um Umweltinformationssysteme, um Energiesysteme mit erweiterter Mobilität und Park- und Notfallsysteme. Wenn von Smart City die Rede ist, ist immer die Frage, von welchen Grundlagen reden wir eigentlich? Da ist zum einen dieses sogenannte Internet of Things, also das sind im Prinzip, und das geht dann genau genommen weiter mit Sensoren im urbanen Raum. Internet of Things sind also überall vorhandene Computer, mehr oder weniger, von tragbaren Computern, also die in Sachen direkt eingebaut sind, sogenannte Wearables, über Smartphones bis hin zu Sensoren, die im öffentlichen Raum eben verteilt sind. Das können Klimasensoren sein, das können aber genauso Kameras sein. All diese Sachen, die im urbanen Raum mehr oder weniger verteilt sind und denen man sich, und das halten wir für ein Problem, quasi nicht mehr entziehen kann. Weil diese Sachen, genauso wie beim Internet of Things, existieren also unabhängig von der direkten Anschaffung oder Kommunikation. Wir erheben auch eher Daten über einen, als dass man selber aktiv mit den Sachen arbeitet und jetzt selber dort Daten eingibt, wie ich das beispielsweise beim Computer mache. Aber in dem Moment, wo Sensoren mich umgeben, kann ich das nicht mehr beeinflussen. Das ist also aber eine wesentliche Grundlage für Smart City, um nachher eben genauer steuern zu können, wie so eine Stadt funktionieren soll. Das geht also von Verkehrsflusskontrolle auf der einen Seite über die Möglichkeit nachher zu wissen, wann versammeln sich wo welche Menschen. Und solche Sachen halten wir im Prinzip für bedenklich, auch deswegen, weil es natürlich die Autonomie des Einzelnen letztlich einschränken kann. Das ist immer so eine Sache, man kann es noch nicht unbedingt festmachen, weil die Konzepte im Moment noch im Entstehen sind. Das sind vielfach also Sachen, die in die Planung jetzt einfließen, die vielleicht so die jetzt entwickelt werden, um dann für die nächsten 30 bis 50 Jahre relevant zu sein. Smart City hat also Zugang oder Eingang in die Stadtplanungskonzepte gefunden und deswegen gucken wir relativ genau in Leipzig, weil Leipzig eine Modellstadt ist, in der Smart City jetzt als Modellprojekt entwickelt werden soll, gucken wir also relativ genau, was sich dahinter verbirgt, hinter den entsprechenden Konzepten. Zu den technischen Grundlagen gehören auch Daten, die beispielsweise im Smart Home erhoben werden. Und letztlich läuft es darauf hinaus, dass diese ganzen Daten übermittelt werden an zentrale Stellen und dort mit Big Data Algorithmen verarbeitet werden, dort zusammengeführt werden und im Prinzip übereinander gelegt werden, sodass Datenmodellierung möglich wird und aufgrund dieser Datenmodellierung nachher auch Entscheidungen getroffen werden, und zwar nicht mehr von Leuten, sondern vielfach dann automatisiert über entsprechende Systeme. Also es geht tatsächlich um Steuerung und nicht nur um Steuerung von technischen Anlagen, sondern letztlich auch um die Steuerung von Menschen. Und Tobi wird jetzt was zu den ökonomischen Grundlagen sagen.
Okay, also der Rainer hat ja gerade schon erwähnt, dass so eine Smart City eine sehr datengetriebene Veranstaltung, zumindest in den aktuellen Konzepten, die es dafür gibt, sein soll. Und wir sind bei der Überlegung auf das Papier von Susanna Suboff gestoßen in unserer Recherche zu dem Thema. Und sie hat den Begriff des Überwachungskapitalismus geprägt und sie stellt jetzt sozusagen die Frage auf, wie konnten eigentlich die ganzen Internetkonzerne so große Umsatzzahlen erzeugen und zu solchen wertvollen Firmen in relativ kurzer Zeit kommen mit so wenigen Mitarbeitern. Das vergleicht sich sozusagen auch am Beispiel von herkömmlichen Herstellern wie Autoherstellern, die eine viel größere Zeit und sehr viel Mitarbeiter, viel mehr Mitarbeiter für solche Erfolge brauchten. Und sie kommt halt zu der Überlegung, was passiert eigentlich bei Überwachung, die erhoben wird von Konzernen. Sie sagt eigentlich, dass Privatheit hier nicht erodiert oder aufgelöst wird, sondern dass sie umverteilt wird und auf einer anderen Seite wieder konzentriert wird. Und da sind wir dann schon bei dem Kapitalismusbegriff, den sie da zugrunde legt. Sie sagt dann oder geht sozusagen ein bisschen weiter und sagt, Big Data ist nicht nur ein technischer Begriff, den dürfen wir nicht nur technisch oder als Effekt von Technologie verstehen, sondern oder auch nicht als autonomen Prozess, der da irgendwie so passiert, sondern das ist etwas, was im sozialen, nämlich im sozialen Handeln steht und folglich aus ihrer Sicht vor allem als Ökonom im Ökonomischen. Das heißt also, dass Big Data, und das ist ihre Grundüberlegung, davon ausgehen, dass sich hier eine ganz neue Art von Kapitalisierung oder auch Kommerzialisierung, nämlich die der Daten, entwickelt, dann ist Big Data sozusagen die technische und auch gleichzeitig die Voraussetzung, dass so ein ökonomisches System oder so eine ökonomische Voraussetzung stehen kann. Sie hat schon mal sehr stark über Informationskapitalismus geforscht. Das ist sozusagen die Überlegungen, die da vorgehen. Da werde ich jetzt noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ziele von dem Überwachungskapitalismus, den sie vorschlägt, sind einerseits Marktkontrolle. Indem ich sehr viele Daten erhebe, kann ich den Markt sehr viel besser beeinflussen und kontrollieren, als wenn ich das nicht tue. Und die andere Sache ist eben die Vorhersage und Veränderung menschlichen Verhaltens. Das ist ja das, was Rainer auch schon mal erwähnt hat, gerade eben. Es gibt andere, die sich schon mal mit Big Data auseinandergesetzt haben. Das sind diese beiden Forscher, die sie hier erstmal zurande zieht. Und denen ist eben aufgefallen, dass es bei Big Data um die Kommerzialisierung der Bewegungen des täglichen Lebens geht. Das man sehr gut mit dem Begriff Everydayness im Englischen zusammenfassen kann. Also jeden Tag, zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, zu jeder Minute werden Daten erfasst und verwertet. Und gleichzeitig ist denen noch aufgefallen, dass es zu Indifferenzen kommt, dass eben bestimmte soziale und institutionelle Grenzen nicht mehr so klar zu fassen sind. Das kommt nachher nochmal genauer und wird besonders für das Thema heute interessant, wenn wir uns angucken, was es so für verschiedene soziale Institutionen in einer Gesellschaft gibt. Die Grundlage für die Entstehung von so einer Form von Verwertungslogik ist ja, dass man erstmal Daten erfassen kann. Das ist ja im 20. Jahrhundert im Zuge der Automatisierungsprozesse in der Industrie entstanden. Sie hat in ihren ersten Forschungen zu dem Thema die Begriffe auf Automate und Informate geprägt. Wir würden heute zu Informate vermutlich Digitalisierung im Deutschen eher sagen. Und ihr ist eben aufgefallen, dass es neben der Automatisierung, wenn man Informationstechnologie einsetzt, immer dazu kommt, dass mehrere Ebenen entstehen. Einmal werden eben Daten über den Prozess erfasst und gleichzeitig werden schon wieder neue Daten durch das Erfassen erfasst. So, wir würden heute sagen Metadaten, was sie damals in ihrer theoretischen Arbeit noch als Textualisierung bezeichnet hat. Also Metadaten sind Daten über beispielsweise Kommunikationsvorgänge. Daten über Daten können es auch sein. Und entstehen häufig zwangsläufig, wenn Informationssysteme eingesetzt werden. Diese Textualisierung, so wie sie das nennt, ermöglicht eben, dass man neue Erkenntnisse gewinnt oder scheinbare Erkenntnisse. Und wir haben das heute besonders im Bereich des Machine Learnings, wenn eben in bestimmten Algorithmen so eingesetzt werden, dass sie trainiert werden können auf Daten. Das heißt, die werden nicht mehr programmiert, die Daten so zu operieren mit Algorithmen, sondern die werden so gestaltet, dass man die mit Daten trainieren kann und dass sozusagen die Systeme dadurch eine gewisse Form von Verbesserung erfahren können, was man im Allgemeinen als Learning bezeichnet. Ihre Kritik an dieser Form ist eben immer die Frage, wenn solche Daten entstehen, wer kann jetzt an denen teilhaben, dann wer entscheidet über diese Teilnahme und welche Konsequenzen ist es, wenn eine Autorität, beispielsweise eine Firma oder eine staatliche Behörde dann versagt. Und wir kennen das alles, wenn solche Sicherheitsbrüche wieder passieren oder Leaks entstehen, dann sind das halt solche Fragen, die sich daraus ergeben. Sie hat das auch nochmal zusammengefasst, wie ihrer Beobachtung nach solche Muster sich ergeben könnten. Nämlich sie sagt, dass alles, was automatisiert werden kann, automatisiert wird. Alles, was wir würden wahrscheinlich im Deutschen sagen, digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und dass jede Gelegenheit zur Überwachung oder Monitoring, würde man vielleicht auch erstmal sagen, auch genutzt wird dazu. Und aus diesen Überlegungen kommt sie dann aus der Analyse des Geschäftsmodells von Google zu der Überlegung, was steckt eigentlich hinter Big Data, und kommt dann zu dem Begriff des Überwachungskapitalismus. Hier haben wir auf jeden Fall eine Hegemonie, die sie sich anguckt. Google ist in vielen Bereichen damals zumindest Marktführer gewesen, und diese Marktführerschaft ist dann das Interessante, was sie sich dabei anguckt. Wenn wir uns auch weiter Fragen zur Machtverteilung stellen. Eine Idee, die Google-Leute umtreibt, war ja immer als Grundlage für ihr eigenes Geschäftsmodell, sind ja einfach Daten, 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 kann man grundsätzlich sagen. Rainer hat schon mal ein paar davon genannt, die jetzt im urbanen Raum bei der Smart City erhoben werden wollen. Hier wären das wahrscheinlich die letzten beiden Punkte vor allem, also Kameras, ist ja schon länger bekannt, die können jetzt beispielsweise mit Gesichtserkennungen zusammengeführt werden, die Daten. Und das hat dann einfach nochmal eine neue Qualität und Dimension im Vergleich zur Kameraüberwachung, bevor eben Gesichtserkennung eingesetzt werden konnte. Und dann haben wir das tägliche Leben, eben diese Everydayness. Das ergibt sich eben einerseits durch die Social-Media-Systeme, die wir permanent mit unseren Bewegungsdaten, mit unseren Daten und Kommunikation füttern, eben aber auch durch solche Dinge wie Smart Home und Smart City. Dabei gehen die Unternehmen folgendermaßen vor: Sie nehmen sich einfach das, was sie haben wollen, und wenn es da rechtliche Probleme gibt, haben sie eben schon eine Schar von Anwälten, die ihnen dann sozusagen dabei hilft, dieses Recht auch durchzusetzen oder erstmal für eine gewisse Zeit zu durchbrechen. Und es geht, wie läuft das Ganze dann ab? Es wird einfach jede Lebensäußerung, jede noch so kleinste individuelle Daten werden erfasst für den Zweck der Verbesserung von Effizienz im eigenen Leben. Das ist sozusagen immer das Versprechen, das dahinter steht. Aber man hat halt das Konzept Reduce to the Max, also man nimmt halt ab, die kleinste Datenmenge ist schon interessant, weil sie zusammengebracht werden kann und dann eben diesen, wie die Big Data-Fachleute sagen, Data Exhaust liefert, was dann letztlich die ganzen Gewinne oder diese Möglichkeiten oder diese Hebelwirkung dann entfaltet, um sozusagen das Ganze zu kapitalisieren oder zu umzuwandeln in Umsätze. Das hat zur Folge, dass man eben auch keine Abo-Modelle oder so schaffen muss, weil man will ja das Wachstum wirklich zum Maximum reduzieren oder das Minimale zu reduzieren. Und das hat wiederum zur Folge in ihrer Überlegung, wenn das jetzt passiert, dass die ganze Zeit private Daten von uns akkumuliert werden und zusammengefasst werden, dass dieses, und die Vision wirklich die vollkommene vernetzte Welt ist, dass ja das Vertrauen in sozialen Beziehungen unterminiert wird. Weil es immer stärker eingebettet wird in automatisch algorithmische Prozesse. Und hier hat sie jetzt die Überlegung, entsteht so etwas wie ein neuer Souverän, und darauf gehe ich jetzt nachher nochmal ein bisschen genauer ein. Was wir nämlich hier haben, ihre Überlegung, wer ist ein allgegenwärtiges, vernetztes, institutionelles Regime, und das sozusagen sich diese Daten aneignet und dann verwertet, und das eben mit jeder mit jeder Quelle aus unserer Alltagswelt versucht zu verknüpfen und eben sich Rechte aneignet, was man aus europäischer, ja, eher aus der europäischen Rechtstradition ja gar nicht kann, dass man sich ein Grundrecht wie das Grundrecht auf Privatheit aneignen kann, um das dann zu kapitalisieren oder zu verwerben. Sie sagt also, es hier findet keine Veränderung oder Umgestaltung von, also eher eine Umgestaltung von Macht ab, das was früher zentral bei den Big Brother jetzt komme ich nachher nochmal genauer dran, wird jetzt hier verändert und aufgelöst. Es geht nicht mehr so sehr darum, dass eine zentrale Position sich Macht aneignet, sondern das wird jetzt sozusagen umverteilt. Und deswegen sei auch das, da komme ich nachher nochmal ein bisschen drauf, auf dass die Metapher des Panoptikums nicht mehr ausreichend. Interessant ist, dass sie das sogar so überspitzt, dass sie sagt, dass es von diesem Big Other, was sie sozusagen dem Big Brother gegenübersetzt, kein Entfliehen mehr gibt. Und das ist das, was Rainer eben schon als unsere Sorge eben formuliert hat, ist, dass in so einer Smart City auch dieser Raum dann gar nicht mehr gegeben ist. Und die ganze Sache ist, dass sich, wenn sich in Kapitalismus sozusagen dieses Ungleichgewicht der Kräfte dadurch, oder der Macht sozusagen, dadurch geäußert hat, dass es eben die gab, die produzierten und die Eigentümer waren, gibt es jetzt sozusagen diejenigen, die das Eigentum über das Verhalten der Leute haben, indem sie sozusagen das Verhalten durch Big Data Analysen kennen der einzelnen Gruppen und sogar der Individuen und das auch beeinflussen können. Das heißt, während sozusagen viele den Eingriff in ihre Privatsphäre sozusagen in Kauf nehmen, weil sie sich Produktivität davon erhoffen, kommt es eben nicht dazu, dass das Recht erodiert wird, wie man immer häufig behauptet, sondern dass es einfach umverteilt wird und dass die Umverteilung auf Seiten derjenigen, die diese Daten horten, neue Möglichkeiten schafft, nämlich die Möglichkeit, durch das Wissen, das man sich angeeignet hat, noch mehr heimlich sozusagen über die anderen zu erfahren und über sie herauszubekommen. Nämlich beispielsweise bei so einem sozialen Graphen wie Facebook, in dem man die Verknüpfungen auswertet und über die Verknüpfungen des sozialen Graphen sehr viel mehr rausbekommt, als wenn man die Leute dazu bringt, die Daten selbst einzugeben. Ich habe das mit der Umverteilung schon erwähnt. Hier wird halt nochmal darauf, sie nimmt dann nochmal darauf Bezug, dass das sozusagen auch neue Formen von Legitimation schafft. Ja, und das wäre dann möglicherweise für das, was sie noch nicht so beleuchtet, nämlich die Dinge mit den Geheimdiensten, da auch nochmal interessant, ob das nicht auf eine ähnliche Weise funktioniert. Nur kann man natürlich solche Dienste schlechter beobachten, weil das alles in der Sphäre des Geheimen stattfindet, als dass man das bei etwas wie Google tun kann. Sie stellt dann am Ende noch so den Ausblick, ob halt eben nicht es hier gelungen ist, letztlich Verhalten sozusagen als Ware auf den Markt zu bringen, weil das ist ja das, was sozusagen Google-Konzerne wie Facebook oder Google verkaufen, indem sie nämlich den Werbetreibenden anpreisen. Sie wüssten, wie sich Leute verhalten und können auch über ihre sozialen Netzwerke oder die anderen Dienste, die sie schaffen, das Verhalten auch sogar beeinflussen. Wer vielleicht das schon von gehört hat, Facebook veranstaltet ja auch soziale Experimente. Das heißt, also die können durchaus ihren Algorithmus so ändern und gucken dann, wie sich sozusagen durch unterschiedliche Gewichtung der Nachrichten, die man eigentlich befiltert bekommt, das Verhalten dann ändert. Und dann ändern die das wieder. Also sie hatten die zum Beispiel mit einer amerikanischen Universität schon mal so ein Experiment gefahren, ohne die Nutzer vorher zu informieren. Also man kann nochmal sagen, und wenn man die Big Data als Überwachungskapitalismus liest oder sich das anguckt, was sozusagen als ökonomische Dynamik dahinter steht, dann fordert das unsere klassische Vorstellung von Demokratie heraus, weil sozusagen es ganz stark um die Privatheit geht und es auf das Verhalten ankommt. Und das ist sozusagen jetzt der Überleitung für das nächste Thema. Dieser Begriff Big Brother ist ja schon gefallen und Big Other. Und die Frage ist jetzt, ob der Begriff so gut geeignet ist. Ich will das nochmal ein bisschen genauer machen, weil es aus den sogenannten Surveillance Studies da schon genauere Begriffe gibt. die gehen immer davon aus, mit Foucault gesprochen, dass, es so, dass sich moderne Gesellschaften als Disziplinargesellschaften konstituieren und äußern. Das heißt, es gibt immer ein zentrales, das sozusagen die Macht ausübt und auch diese Disziplin Aussicht übt. Das kennt man ja aus der Demokratie ganz häufig als mit dem Gewaltmonopol. Er macht das ganz stark an dem Beispiel des Gefängnisses fest und zeigt eigentlich, dass die meisten Institutionen in einer modernen Gesellschaft nach diesem Prinzip des Gefängnisses funktionieren, und zwar nach einem Gefängnis, das wie ein Panoptikum gestaltet ist. Das heißt, es gibt in der Mitte einen Turm, von dem aus eben die Wärter dann eben alles sehen können und beobachten können, während die Gefängnisinsassen in diesen durchsichtigen Zellen in Einzelhaft untergebracht sind, die sich aber selber nicht sehen können. Jetzt habe ich aber schon gesagt, um die Gesellschaft, ne, nach, in Bezug auf die Frage von Macht, also auch Autonomie zu hinterfragen, sagen viele Forscher heute, dass das nicht mehr genügt. Auch die Shoshana Zuboff geht davon aus, weshalb man mit den Begriffen der Postmoderne eben nicht mehr davon wohl sprechen kann, dass es sowas wie ein Big Brother mehr gibt. Also das heißt nicht, dass es vollkommen überkommen ist, sondern dass es sich sozusagen verflüssigt. Und dieser verflüssigte Zustand könnte man als Synoptikum beschreiben. Und hier geht es mehr darum, dass die Disziplinierung nicht mehr von außen durch Zwang ausgeübt wird, von jemandem, der sozusagen das Monopol dafür hat, sondern dass es sich verteilt und verschoben wird in den Einzelnen. Jeder soll sich sozusagen selber disziplinieren. Das wäre dann ein Panoptikum zum Selbermachen oder ein Do-it-yourself-Panoptikum. Ein Beispiel dafür aus der heutigen Zeit gibt es jetzt schon, das wäre das Quantified Self. Wer dieses Quantified Self kennt oder dieses Quantified Self-Movement, das sind die Leute, die mit diesen Monitoren rumrennen, die haben also so ein Fitnessarmband beispielsweise oder einen Schlafmonitor, und das wird dann über Big Data Algorithmen, werden die erhobenen Daten dann sozusagen ausgewertet, und dann kann man die auch natürlich auch noch vergleichen mit anderen, und so entstehen über solche Wettbewerbssysteme ja Selbstdisziplinierungen. Zusätzlich, das kennen vielleicht auch einige von euch, gibt es in der Kommunikation eine Veränderung. Das haben wir bei Social Media sehr stark. Das sind diese Echokammern oder Filterblasen, die da entstehen. Oder auch beim Quantified Self, indem man sozusagen sich selbst indoktriniert. Man bekommt sozusagen immer vorsortiert vom System die gleichen Meinungen und Diskussionen, die vorgegeben sind, aber wird sozusagen nicht mehr mit anderen Meinungen konfrontiert. Ist also ständig auf diesen Resonanzraum zurückgeworfen. Dazu kommt, dass bei dem Synoptikum immer die Tendenz des Tondalen mitschwebt, also diese Beobachtung aller Bewegungen des täglichen Lebens, das wäre wieder diese Everydayness. Also ein Synoptikum kann man sich am besten so vorstellen, ne? Also da ist jeder mit jedem vernetzt und jeder überwacht jeden und sich selber auch noch. Und beim Panoptikum, das ist eine andere Überlegung, das konstituiert sich durch datengetriebene Analyse, und da werden eben Algorithmen trainiert, um Menschen zu sortieren. Das läuft unter dem Begriff der sozialen Sortierung oder des Panoptic Sort, und läuft nicht mehr beispielsweise, wie das als Überlegung noch im 20. Jahrhundert so gewesen ist, dass Menschen sich selber zuordnen konnten durch ihren Geschmack oder durch eine bestimmte Bildung oder einen bestimmten gesellschaftlichen Status. Leider weiß man auch seit einiger Zeit, dass diese datengetriebenen Algorithmen die Diskriminierung aus den Daten lernen können. Das heißt also, wenn die Daten, die ja von uns erzeugt werden, Diskriminierungen enthalten, werden die sozusagen von den Algorithmen in ihre Sortierfunktionen mit reingegeben. Das heißt, die diskriminieren dann genauso noch viel schärfer und genauer. Hier geht es dann aber auch mehr um Quantität und nicht um Qualität. Das heißt, die qualitative Dimension ist irgendwie dahin und man wird sozusagen auf das rein Zweckrationale reduziert, weil das Wertrationale, also so ein Wert wie Privatheit, da eben keinen Platz hat in der Sortierungsmaschine. Werte kann man auch schlecht an Maschinen vermitteln, zumindest jetzt noch nicht. Und das ist halt sozusagen alles eingebettet in so, auch wieder mit so einer Tendenz zum Totalen, in die Verwertung aller Bewegungen des täglichen Lebens. Also jeder muss das verwerten. Ich muss das auch verwerten, weil ich muss effizienter werden. Und die anderen müssen, die Konzerne verwerten das, um die Daten eben auszubeuten und zu kapitalisieren. Dann haben wir noch diese, aus unserer Sicht, möglicherweise könnte sich auch der Modus in der Welt sein, verändern. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass man sozusagen in der Welt ist, wie das in der Überlegung früher häufig war, dass man dann sozusagen so einen privaten Reflexionsraum hat, in dem man sich zurückzieht und dann sozusagen mit Freunden im Zwiegespräch das Ganze so ein bisschen erklärt, wie man die Welt versteht und wie man sich in der Welt findet oder das in einem Verein tut, sondern das wird alles öffentlich gemacht. In jeder Minute kommt das dann sozusagen bei Twitter, Facebook rein, aber nicht nur da, sondern in der Smart City machen das dann auch noch Sensoren die ganze Zeit über uns und wir haben gar keinen Eingriff mehr in diese Systeme. Wir gehen dann davon aus, dass sich dabei wahrscheinlich so eine Art softes Regime etabliert, das heißt, tut erstmal keinem weh und funktioniert halt so über die Begriffe, die man aus der Verhaltensökonomik kennt, über das sogenannte Nudging. Man wird sozusagen sanft angestupst, was Bestimmtes zu tun. Ich muss doch jetzt laufen gehen, weil das ist gut für meine Gesundheit. Und dann piept das Ding und erinnert mich daran. Oder Google Now sagt mir, ich muss jetzt noch den Bus nehmen, wenn ich den bekomme, wenn ich noch da oder dahin will, weil ich mache das ja jeden Tag so. Wenn wir nochmal weiter auf diesen Modus des In-der-Welt-Seins eingeht, betrifft das halt mehrere Ebenen. Einmal haben wir die Ebene des Verstehens, die ja sehr stark mit dem Sinn oder der Bedeutung zu tun hat. Und hier haben wir wieder die Frage nach, wenn sozusagen eine Gesellschaft sich nur noch an dem Wertrationalen, also das, was Effizienz bringt und was leistungssteigernd ist, orientiert, was bleibt denn da eigentlich an Werten übrig? Gibt es überhaupt noch eine Diskurse, Debatten in der Gesellschaft, die etwas gestalten will, oder wird das von den Algorithmen alles vorserviert und die Systeme entscheiden sozusagen mehr und mehr für uns und wir nicht mehr über die Systeme, und die eingesetzt werden. Und auch bei der Rede ist die Frage, ob sich nicht sogenannte Chilling-Effekte das kommt mehr aus der Sozialpsychologie, der Begriff, das heißt, man vermeidet, über bestimmte Themen zu reden, weil man befürchtet, dann überwacht oder stärker in Überwachung zu stehen. Und dann haben wir bei den Echokammern halt noch diesen anderen Effekt, dass sich darüber halt sehr stark halt bestimmte Effekte verbreiten, also so Hoaxes werden da sehr viel schneller verbreitet und können nicht so leicht wieder eingefangen werden, oder auch dieses Problem mit Hate Speech und Hate Crime ist ja da besonders groß, also hat eine viel stärkere Dynamik. Und jetzt wären wir eh schon bei dem Thema der negativen Utopien, die ganze Zeit gerade sind, ist halt die Frage, wo geht das mal hin? Geht das in Richtung so einer datengetriebenen Gesellschaft, wie das China offenbar mit ihrem Social Credit System einführen wird, oder zu einer kybernetischen Gesellschaft, in der alles, ne, die so stark integriert ist wie eine Smart City, wo dann noch ein bisschen autonome Systeme, also künstliche Intelligenz dazukommt, das ist die Frage. Und dann haben wir hier noch zwei Punkte, wo ich es mal ein bisschen versuche klarer machen, also ich versuche das mal ein bisschen klarer zu machen, das ist die sogenannte Public-Private Partnership, an der kann man nämlich ganz gut zeigen, wie sich solche Strukturen halt auch schon auflösend oder auswirken auf das, was man vorher hatte. Man hat ja beispielsweise Nachrichtendienste, kann man ja, wo man die klassisch versucht hat zu verstehen, hat man die immer als mit dem Big Brother Metapher versucht an die heranzugehen, also was der Foucault als Pan-Optimismus bezeichnet hat. Und wo liegt jetzt wohl der Unterschied zu einer Public-Private Partnership, oder könnte der liegen, und diesen Begriffen wie militärisch-industrieller Komplex, die man früher in der Literatur findet, um beispielsweise Nachrichtendienste zu beschreiben? Und es könnte aus unserer Sicht die institutionelle Verflüssigung oder Indifferenz sein, indem eben Nachrichtendienste nicht mehr als Bürokratie funktionieren, sondern sich sozusagen mit privatwirtschaftlichen Konzernen sozusagen zusammentun und da Kooperationen bilden. Das ist dann eine Public-Private Partnership. Da muss ich allerdings dazu sagen, die Susanna Zuboff hat darüber noch nichts geschrieben, also da gibt es noch, weil das natürlich auch schwierig ist, ne, Nachrichtendienste mit so einem ökonomischen theoretischen Modell zu begegnen, weil die Daten dazu einfach fehlen. Aber man muss sagen, die ganzen Konzerne, die Daten sammeln, sind ja super interessant für Nachrichtendienste, weil die haben ja sehr viele Informationen über die Bevölkerung. Also kommt es zu dem, was der Glenn Greenwald in seinem Buch geschrieben hat, Es ist nicht nur so, dass die NSA auf diese Konzerne zugeht und sagt, gebt uns mal die Daten, wir geben euch eine kleine Entschädigung dafür, ne? Das ist ja alles käuflich, sondern es gibt dann auch Konzerne, die, wenn die das erstmal mitbekommen haben, dass die anderen da mitspielen, dass sie sich dann auch sozusagen andienen, wie das wohl Microsoft seiner Erkenntnis nach gemacht hat aus den Snowden-Dokumenten, die dann eben Zugänge zu Skype und ähnlichen Plattformen eben schaffen. Das betrifft übrigens nicht nur die Nachrichtendienste, sondern auch andere, also Polizeischnittstellen gibt es ja auch für Facebook und ähnliches. Also da hat man nochmal eine weitere Verwertung geschaffen aus diesen Institutionen heraus, aber eben hinein in den eigentlich öffentlichen Sektor. Dann jetzt, wenn wir zu Smart City nochmal kommen, könnte man überlegen, wie sich da die Public-Private Partnership eben zeigt oder auswirkt. Und zwar haben wir zwar immer schon die Zusammenarbeit im kommunalen Sektor mit privaten Unternehmen und mit eben den städtischen Unternehmen. Allerdings, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir haben ja so diese Einbettung im Moment in so eine neoklassische, also kann man auch sagen neoliberale Wirtschaftspolitik, aber der Staat soll halt eben sich mehr und mehr raushalten. Kommt noch hinzu, dass wenn bestimmte Konzepte auf europäischer Ebene wie so eine Förderung von Smart City eben eingezogen werden und das dann als Wirtschaftsförderung in den einzelnen Städten verstanden wird, dass dann da auch schon so Überlegungen mitspielen. Also es ist einfach vornherein schon als Überlegung gesetzt, das Ganze als Public-Private Partnership aufzustellen, ohne dass es überhaupt vorher schon mal diskutiert wird mit der Bürgerschaft beispielsweise, ob das so sinnvoll ist, jetzt einen bestimmten Teil der kommunalen Institutionen zu privatisieren beispielsweise oder eben da so einen neuen Konzern ranzuschalten, der die ganzen Daten darüber kontrolliert und verwertet. Und bei so einer Sache, gerade jetzt mit der starken Vernetzung, komme ich gleich zu, bei Smart City ist immer die Frage, wer trägt das Risiko, und das ist nicht mehr so klar, wenn so eine Public-Private Partnership erstmal eingezogen wird. Wenn man jetzt ein bisschen so eine Smart City sich anschaut unter der eher systemtheoretischen Perspektive, dann werden solche Dinge wie Zusammenhänge zwischen Vernetzung, Verwundbarkeit und auch Resilienz, komme ich gleich nochmal dazu, deutlicher. Das heißt, bei der Systemtheorie geht man immer von dem Unterschied von Systemen, die können entweder lose gekoppelt sein oder eng gekoppelt sein. Und das kann man bei einer Smart City ganz sicher auf den Vernetzungsgrad übertragen, von der Überlegung her. Also eine lose Kopplung wäre eine Stadt, die kaum oder gar nicht vernetzt ist, also wo beispielsweise das städtische Tramsystem nicht mit irgendeinem Parkleitsystem oder so verbunden ist oder um zur Verkehrssteuerung irgendwie beizutragen. Und dann gibt es eben die Maximalvorstellung, wo diese ganzen Bereiche der Stadt so stark miteinander vernetzt sind, dass da sozusagen noch mehr Regelsteuerungen möglich werden. Man kann allerdings in Systemen zeigen, das geht schon bei biologischen Systemen so, dass man, wenn man eine zu enge Kopplung einzieht, dass man neue Abhängigkeiten schafft. Die sind dann wieder, machen das System insgesamt sehr anfällig für Störungen. Bei einer Stadt kann das halt ziemlich problematisch werden. Heute sind wir schon sehr abhängig von Strom beispielsweise, aber wenn natürlich noch eine Vernetzung hinzukommt, die diese ganzen Systeme permanent autonom kontrolliert, dann wird das Ganze noch eine stärkere Abhängigkeit sein. Und dann hat man natürlich bei Smart City oder bei solchen informationstechnischen Systemen immer das Problem der Angriffe von außen. Das heißt, irgendwelche Hacker könnten ja versuchen, das System anzugreifen, lahmzulegen oder im schlimmsten Fall also zu sabotieren oder im schlimmsten Fall zu übernehmen und auszuhebeln. Das wäre natürlich immer so ein Problem, je stärker etwas vernetzt ist, also eng gekoppelt, umso stärker ist natürlich auch das Interesse daran oder die Attraktivität für so einen Angriff. Und das ist natürlich auch ein Risiko, dass man mit einer stärkeren Kopplung oder Vernetzung in der Stadt einziehen könnte. Dann haben wir noch die Frage der künstlichen Intelligenz oder gesagt der autonomen Systeme. Da wird ja bisher, wie die eingesetzt werden, was die können, wie stark die auch verwoben und vernetzt sind, wird ja eher von den Konzernen oder von Nachrichtendiensten, also wenn sie da im Einsatz sind, gestellt. Aber es gibt da irgendwie gar keine Debatte im Moment darüber, wie das einzusetzen ist. Wir haben zudem noch bei der Frage von Angriffen oder Risiken für eine Smart City immer dieses Problem der selbstverstärkenden Effekte bei sowas wie Informationstechnologie. Wenn ich jetzt diese Sicherheitstechnik einziehe, um eine Stadt vor einem Angriff zu setzen, werden sich die Angreifer auf der anderen Seite was Neues andenken, um mich anzugreifen, und so entsteht unter Umständen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Security by Design wäre eine Möglichkeit, das sagt der Rainer gleich nachher noch mehr dazu, wäre eine Möglichkeit aus unserer Sicht, um dem Ganzen zu begegnen, ist aber häufig heutzutage kein Thema, wenn man sowas anfängt zu implementieren wie eine Smart City, und Resilienz, das heißt also die Fähigkeit des Systems, sich gegen Ausfälle, sozusagen über Ausfälle hinaus hinwegzukommen, wird auch nicht bedacht. Ne? Da werden die Systeme dann so eng miteinander verdrahtet und es gibt keine Redundanzen im System, also die das nochmal Teilsysteme gegen Ausfälle kompensieren können, und das ist halt auch häufig ein Problem. Und das sind jetzt Erfahrungen, die man aus sonstigen IT-Problemen kennt. Und da ist noch gar keine Smart City bedacht worden von der Komplexität her. Gut.
Wir überspringen jetzt mal den spezifisch Leipziger Teil. Für uns war die Frage, wie behält man oder welche Ansätze könnte es dafür geben, in einer Smart City die Kontrolle zu behalten? Und wir haben einfach ein paar Vorschläge. Wir sind im Moment gerade dabei, da auch ein Papier zu erarbeiten mit noch anderen Akteuren in Leipzig. Und das sind so einige Sachen, die wir uns überlegt haben, die man möglicherweise umsetzen könnte. Also es geht zum einen darum, Privacy by Design einzusetzen bei den entsprechenden Konzepten. Wir halten auch Security by Design für eine wichtige Sache. Ich erläutere das im Folgenden noch ein bisschen genauer. Zero Knowledge by Design und Auskunftsrechte wären so Sachen, die auf technischer Ebene auf jeden Fall erstmal gelöst werden könnten oder eingezogen werden könnten. Bei Privacy by Design geht es darum, Datensicherheit und Datenschutz bei der Erhebung und Verarbeitung und Auswertung von Daten proaktiv zu berücksichtigen. Das heißt, ich versuche von vornherein bei der Konstruktion der Systeme und bei Anlage der entsprechenden Geschäftsprozesse Privacy mitzudenken und mit ins Systemdesign einzubeziehen. Das würde zum Beispiel bedeuten, bestimmte Daten werden gar nicht erst erhoben. Also es gibt da ein Beispiel von einem Parkleitsystem. Es ist ein Unterschied, ob ich von den Parkplätzen lediglich mehr oder weniger vor Ort ermitteln lasse, steht dort ein Auto oder steht dort kein Auto, oder ob ich andere Autos dazu ranziehe, zu vermessen, ob dort möglicherweise eine Lücke ist. In dem einen Fall, wenn ich andere Autos dafür verwende, erhebe ich natürlich erheblich mehr Daten und auch personenbezogene Daten, die ich dann im Nachhinein erst wieder mit viel Aufwand anonymisieren muss, im besten Fall. Bei Security by Design geht es auch um einen Designansatz bei der Entwicklung von entsprechenden Systemen, von Hard- und Software, aber auch von ganzen Infrastrukturen, um Verletzbarkeit und Angreifbarkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei wird Sicherheit als vorgelagerter Aspekt für jede Designentscheidung berücksichtigt, und es werden im Nachgang ständig Tests gemacht. Es wird geguckt, dass man beispielhafte Praxislösungen verwendet, also möglichst Lösungen, die woanders schon mal eingesetzt worden sind. Und es wird ständig evaluiert und mit Audits begleitet. Bei Zero Knowledge by Design geht man im Allgemeinen davon aus, dass der Verarbeiter nicht weiß, wessen Daten er eigentlich überhaupt verarbeitet. Und hier sollten die Ansätze sowohl bei der Erfassung als auch bei der Verarbeitung der entsprechenden Daten bevorzugt werden, um Profilbildung aus Daten des täglichen Lebens von Bürgerinnen und Bürgern zu vermeiden. Für sehr wichtig halten wir, dass man Auskunftsrechte einführt für alle erhobenen Daten. Also wichtig wären beispielsweise zu wissen, wie häufig werden personenbezogene Daten und personenbeziehbare Daten eigentlich überhaupt erfasst. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn man an sogenannte Smart Grids denkt oder Smart Meter, also Elektrozähler, genau genommen, die entsprechende Datenübertragungsfunktionen haben. Wenn dort das Intervall nur kurz genug ist, kann man sogar Rückschlüsse auf das Fernsehprogramm, was in dem entsprechenden Haushalt gesehen wird, ziehen. Und das geht, obwohl andere elektrische Geräte in dem Haushalt auch noch laufen. Also deswegen ist es relativ wichtig zu wissen, wie oft werden eben entsprechende Daten erfasst. Dann ist die Frage, werden die entsprechenden personenbezogenen Daten anonymisiert oder pseudonymisiert? Welche Metadaten, also Daten über Daten, werden erfasst? Und wie werden die möglicherweise mit persönlichen Daten zusammengeführt oder mit ihnen korreliert? Welche Daten fallen bei Machine-to-Machine-Kommunikation an, also beispielsweise zwischen Autos oder zwischen Autos und Leitsystemen? Und wie werden die mit möglicherweise persönlichen Daten zusammengeführt und eben auch wieder zu Profilen verdichtet? Wichtig ist auch, wie werden oder wurden die entsprechenden Daten verschlüsselt, sind dort bei der Übertragung oder auch bei der Speicherung entsprechend zertifizierte oder bekannte Protokolle eingesetzt worden, sodass man sicher sein kann, dass niemand Fremdes auf diese Daten Zugriff haben kann. Man erlebt das immer wieder bei Security-Brüchen, also wenn irgendwo Hacker unterwegs sind, dass die dann Daten abgreifen und sich im Nachhinein herausstellt, dass Passwörter beispielsweise völlig ungenügend gesichert gespeichert worden sind bei den entsprechenden Unternehmen. Neben diesen technischen Sachen, die man einführen kann, haben wir überlegt, was könnten Ansätze sein, um dem Ganzen gesellschaftlich zu begegnen, weil wir der Ansicht sind, nur technische oder es gibt keine technischen Lösungen für ein eigentlich gesellschaftliches Problem. Eins, was uns da jetzt so in letzter Zeit beschäftigt, ist die Überlegung, ob man nicht eine Datennutzungskonvention entwickeln müsste, weil man davon ausgehen muss, dass aktuell schon sehr viel an Daten erhoben wird und mit diesen Daten im Prinzip gearbeitet wird, ohne dass wir wissen, was passiert eigentlich mit den Daten. Und das wird in Zukunft eher mehr als weniger. Man wird also wahrscheinlich auf lange Sicht mit klassischem und konventionellem Datenschutz nicht weiterkommen. Deswegen wäre die Frage, ob man nicht so etwas Ähnliches, wie man das mit der Genfer Konvention gemacht hat, auch für Daten und die Nutzung von Daten entwickeln müsste. Und das Zweite, was uns umtreibt, ist zu gucken, dass man Leute aufklärt und weiterbildet und dass man da an entsprechende Schulen und Universitäten geht und sieht, dass man den Umgang mit Daten, den Umgang mit Digitalisierung und deren Folgen in Schulen und in Universitäten einfach stärker in Lehrpläne verankert. Ja, und jetzt stehen wir für Fragen gerne noch zur Verfügung, wenn es welche gibt, und auch für eine Diskussion. Naja, wir sind eigentlich eher nicht so der Ansicht, dass man das unbedingt als Bedrohung auffassen muss. Es kann natürlich eine Bedrohung sein. Für uns geht es in erster Linie darum, möglichst eine Diskussion anzuschieben. Das würde in dem Leipziger Teil dann auch noch etwas stärker hervorkommen. Wir wollen uns eigentlich in die Diskussion einbringen. Wir wollen eigentlich gucken, wie man mit dieser Technisierung umgeht. Weil wir der Ansicht sind, man wird sie nicht aufhalten können.
Weißt du, wann das ist, was ich mich jetzt gerade erinnere, das hat damit gekommen von den Big Five. Das ist die Big Five, also Facebook, Microsoft und so, dass die ein ganz konkretes Interesse haben, und zwar sich zwar noch als Konkurrenz in einem sehen, aber sie sehen sich in einem ganz ähnlich, dass sie versuchen, dass jeder 100% bekommt. Also ja. Dass sie sozusagen darüber gehen. Und wenn ich jetzt sozusagen diese weichen Facts sehe, die ihr da habt, ja, und denen gegenüber, die ganz harten Facts sehe, dann weiß ich gar nicht, wie man sowas ins Gleichgewicht kriegen soll. Also dann ist doch jede Strategie, die ihr sozusagen als Mitarbeiterstrategie habt, ist doch vergeblich in dem Augenblick, wo es so eine ganz andere Strategien kommt, die das natürlich alles vollständig implementiert haben. Ja, klar, und dann versuchen wir es trotzdem zu machen. Also,
ob man das lösen kann, ist völlig offen. Das ist natürlich klar, aber was bleibt?
Also der Punkt ist ja, Google beispielsweise versteht ja Big Data als autonomen Prozess. Das ist natürlich auch eine schöne Form, sich zurückzuziehen und sagen, das kommt halt irgendwie so über uns. Und das ist halt die Frage, wenn man sich schon in so eine Haltung begibt, man kann da nichts dagegen mehr machen als Gesellschaft, dann ist es halt aus meiner Sicht schon hochproblematisch. Also wir sind schon noch der Ansicht, dass man dagegen was tun kann, wenn wir das wollen, dann müssen mehr Leute das wollen oder man muss es an entscheidenden Stellen einbringen. Deswegen war auch unsere Idee zu überlegen, wir müssen dem Ganzen irgendwelche ethischen Wertregeln gegenüberstehen. Natürlich sind Konzerne, die sich nur noch der Maximierung ihrer Gewinne verschreiben und Effizienzlogiken bemühen, natürlich haben die natürlich einen besseren Hebel, weil das sozusagen erstmal sozusagen viel leichter im Moment zumindest einleuchtet. Aber deswegen kann man ja, zumindest aus unserer Sicht, die ganzen Werte, die man vorher hatte, nicht einfach so über den Haufen schmeißen, weil es im Beispiel der Privatheit gar nicht so einfach ist, auf die zu verzichten und die anderen Grundrechte dann noch beizubehalten. Die sind ja miteinander verschränkt. Und da muss man eigentlich als Gesellschaft erstmal darüber diskutieren, aus unserer Sicht. Wollen wir das? Wie wollen wir das? Und nicht. Deswegen versuchen wir uns gerade in solche Prozesse mit einzubringen. Klar sind wir uns selber kein Think Tank und können uns Google nicht entgegensetzen, aber das ist ja auch erstmal gar nicht unser Anspruch.
Naja, das Problem ist ja tatsächlich, also das bürgerschaftliche Engagement in dem Bereich einfach natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil überhaupt abbilden und vielleicht mal das Thema problematisieren kann, lediglich. Also wirklich was zu bewegen, dafür bedürfte es einer Bewegung, die es aber aus unserer Erfahrung eigentlich gar nicht gibt in dieser Form.
Ja, das ist ja schon ganz schön voll.
Naja, immerhin, ja, klar. Ich finde es ja auch toll, dass sich zu so später Stunde überhaupt noch Leute dafür interessieren.
Bitte. Ansätze zu Big Data, eine Analyse in dezentralen Systemen.
Also,
es sollte eigentlich gehen, es ist ein bisschen kompliziert, aber es sollte eigentlich gehen.
Also ich, zumindest was ich, was ja, also Big Data kann halt schon relativ viel. Also da muss man mal die Frage, was heißt kann und viel. Ne? Also man kann ja aus Daten beispielsweise, die gar nicht dafür gedacht sind, auch schon herausfinden, wenn man beispielsweise sich Bewegungsdaten von Leuten anschaut, die sich ja auch dezentral in einer größeren Stadt, also im größeren urbanen Raum bewegen, kann man auch mit Big Data irgendwann Gruppen und Wiederholungen und Muster rausfiltern und dann damit irgendwas anfangen. Ne? Die Frage ist eher sozusagen bei Big Data gar nicht, dass es das gibt oder ob es es nicht gibt, sondern was man damit anfängt. Also aus unserer Sicht wird Big Data immer dann problematisch, wenn die Profile eben verwendet werden, um Wirklichkeit zu beschreiben. Das heißt, wenn man das so hinnimmt, es sei das so, was aus den Daten sich aus Grund von Analyse heraus gegeben hat und wenn dann politische Entscheidungen daraus fallen oder kommunale Entscheidungen oder wenn Arbeitgeber beispielsweise aufgrund von irgendwelchen Big Data Analysen irgendwas im Unternehmen ändern, dann ist es aus unserer Sicht problematisch. Man kann natürlich mit dezentralen Systemen immer was dagegen tun, weil das würde aus der Systemtheorie der loseren Kopplung entstehen. Ne? Also wenn ich jetzt dezentrale Kommunikationssysteme benutze, ist es immer schwerer, die zu beobachten oder zu kontrollieren, als wenn ich alles in wenige zentrale Systeme einspeise. Deswegen auch unsere Forderung bei den Big Data, bei Smart City, ja auf kleinere Einheiten zu gehen und mehr lose Kopplung einzuziehen. Das heißt also dezentrale Datenspeicherung.
Beziehungsweise Daten erst gar nicht zu erfassen. Also wenn in dem Moment, wo ich dann im Nachhinein erst wieder mit den Daten mühsam arbeiten muss, um die jetzt beispielsweise zu anonymisieren oder so, liegen die Daten aber eben erstmal vor. Also Apple versucht jetzt sowas mit Differential Privacy, dass die Daten, die sie ursprünglich erhoben haben, dann vor der Verarbeitung, je nach Bearbeitungszweck, versuchen zu anonymisieren, zum Beispiel. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Originaldaten nicht vorliegen und im Zweifel für irgendwelche Auswertungen noch verwendet werden können. Und das ist so ein Problem, also was zum einen dezentrale Datenverarbeitung angeht, also macht natürlich Sinn, wo es irgend möglich ist, und andererseits aus unserer Sicht aber so wenig wie möglich Daten überhaupt zu erheben.
Ja, das ist das eine, was ich meinte, hatte, war, dass wenn man nicht dezentralisiert, hat man wenig Daten. Und dann hast du aber auch nicht einen Nutzen, den du für dich selbst ziehen kannst, der sich aus den Datenanalysen ergeben kann. Und die Idee war jetzt, dass jeder, was sich zu Hause mit einer Freenode macht oder irgend sowas, seine Daten sammelt, weil er diesen Nutzen ziehen will, die für sich selbst auswertet, der vielleicht nicht so krass auswerten kann wie ein großes Unternehmen, weil er all die Referenzpunkte nicht hat, aber deswegen dann also auch kontrolliert, weil es ja seine Daten an seinem Haus, die er benutzt, Daten anonymisiert weiterzugeben, um zu einem Austausch zu ermöglichen, der dann wieder umfangreiche Analysen für die ganze Öffentlichkeit und dann bei Lizenz oder halt für alle Partizipierenden ergibt.
In dem Moment, wo man diese Form von Datensouveränität hat, also dass man selber sagen kann, ich verfüge tatsächlich über meine Daten, also nicht im Sinne, in dem das die SPD gerne braucht, wenn die das gegen den Datenschutz versucht auszuspielen, sondern wenn ich tatsächlich die Kontrolle über die Daten habe, dann denke ich mal, ist das durchaus ein gangbarer Weg. Klar.
Aber es gibt nicht nur, ich habe nicht schon gehört, dass jemand versucht hat, zu.
Also es gab mal die Initiative von Sascha Lobo, hat noch so eine Initiative ausgerufen, Reclaim Your Web hat er das irgendwie genannt, und da ging es darum, in so eine Art eigenen zentralen Speicher alle Daten von Facebook und so wieder zurückzuholen. Aber das ist, glaube ich, nicht so weit gekommen. Und es gab mal so eine Initiative, die wollten ihr eigenes Netz bauen, da in Dresden rum, habe ich jetzt aber auch vergessen, wie die hießen. Die hatten auch mal bei einer Krypto-Konsum-Vortrag. Ja. Aber das sind alles halt noch sehr kleine Ansätze und die sind noch sehr experimentell. Also das kann man, glaube ich, sagen. Also das, was wir bisher so bekannt kennen.
Das Grundproblem ist, dass die Unternehmen, die im Allgemeinen auch Hardware verkaufen, extrem daran interessiert sind, nicht nur den Kaufpreis zu kriegen, sondern im Wesentlichen die Daten. Weil sie über die nachher vielfach ihre Produkte monetarisieren erst. In China.
Genau. Hm. Ich weiß, da gibt es Prototypen und die probieren das ein bisschen aus. Und habt ihr da mehr Informationen drin?
Also nicht viel mehr, als öffentlich so im Allgemeinen zugänglich ist. Im Moment wird das wohl noch mit einem sehr starken Gamification-Faktor gemacht, dass das also alles noch lustig und bunt und schick ist. Das Problem ist nur, dass es in. Ich kenne jetzt die genauen Zeiträume nicht, aber so in 2 oder 3 Jahren sollte es dann also verpflichtend werden. Es geht darum, dass also Leute ihre Nachbarn, ihre Freunde zum einen bewerten können und das damit einfließt. Zum anderen geht es darum, dass natürlich auch normale Bewegung und normales Leben sozusagen erfasst und mit in dieses System eingeht. Und davon werden dann Entscheidungen abhängig gemacht. Also Visa-Vergabe beispielsweise war wohl so ein Punkt, der dort mit eine Rolle spielen soll. Also wenn dort bestimmte Scores, also das wird nachher alles in sogenannte Scores umgerechnet. Und wenn bestimmte Scores nicht erreicht werden, gibt es eben kein Visa im Extremfall. Das ist natürlich eine ziemlich gruselige Entwicklung. Also bis dahin, dass natürlich dann außerdem möglicherweise schon wieder relativ oder weniger aussagefähigen Scores liegen natürlich eben auch immer noch die Rohdaten vor. Und das denke ich, ist das eigentliche Problem, dass man also jederzeit auf diese Rohdaten nachher wieder zurückgreifen kann und die auch rekombinieren kann. Vorhin kam das schon mal irgendwo in einer Diskussion auf, wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse unter Umständen ändern und die Leute dann wieder auf diese Daten zurückgreifen können, werden aus denselben Rohdaten plötzlich, wenn sie anders prozessiert werden, andere Erkenntnisse gewonnen, die dann unter Umständen dazu führen, wie jetzt bei Leuten in Polen zum Beispiel, dass sie Arbeitsplätze verlieren, wenn sie beim staatlichen Rundfunk angestellt gewesen sind. Also dort ist ja nichts weiter gemacht worden, als dass den Leuten ihre bisherige Arbeit mehr oder weniger vorgehalten wurde und das dann eben zu Entlassungen geführt hat. Weißt du, wie das genau heißt? Es gibt ein Scoring-System, was jetzt in China eingeführt wird.
Ja. Das heißt so, also man findet das im Netz häufig unter diesem Social Credit System. Und dann gibt es ja noch dieses Reputationsmanagement. Das ist zwar nicht so verschärft, aber
ja, das ist nochmal eine andere Sache. Da geht es im Wesentlichen darum, dass Daten, die aus unterschiedlichen Systemen sozusagen stammen, also zum Beispiel bezahlen mit der Kreditkarte, wann, wo, wie, viel, und Bewegungsdaten übereinander gelegt werden und man dann anhand der entsprechenden Daten Profile der einzelnen Leute entwickelt. Also die Bewegungsdaten werden über Smartphone gesammelt von den Telcos und die Kreditkarten logischerweise von den Kreditkartenunternehmen. Und in New York gibt es wohl einen Fall, wo solche Daten noch mit einer Bilderkennung und einer entsprechenden Datenbank dahinter gekoppelt worden sind. Und dann sind den Verkäufern in den Läden sind dann Informationen zugeschickt worden, wenn eine wichtige Person, wer immer festlegt, was wichtig ist, den Laden betreten hat, damit sie sich dann um diese Person kümmern konnten. Und das führt natürlich über kurz oder lang unter Umständen eben nicht nur dazu, dass die Verkäufer sich um einen kümmern, sondern dass sich unter Umständen auch die Security um einen kümmert, wenn die denken, in dem Laden kannst du sowieso nichts kaufen. Und da sind dann eben Ansätze von realer Diskriminierung natürlich mindestens vorhanden. Keine Ahnung, wäre vielleicht spannend, aber dann sicher eher aus einem anderen Gesichtspunkt und dann vielleicht eher für die Städte. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Anwendung von tatsächlich smarten Sensoren in der Stadt.
Das könnten ja auch theoretisch Bürger programmieren, oder?
Das ist
Konzerne wenden, ihr habt da ein Problem, ihr wisst oder?
Das ist ja weniger ein Problem der Konzerne, sondern des individuellen Benutzers des Autos.
Ja, irgendwann auch der Konzerne. Wenn es immer dann ist, dann haben wir ein Problem. Das ist
ja
besonders
asozial.
Wäre nicht schön.
Vielleicht kann man über, wenn man das Image entsprechend aufladen könnte, aber das scheint mir schwierig zu sein.
Weil sie geben ja sehr viel Geld aus für den gegenteiligen Effekt.
Ja, na klar.
Sehr stark polieren und alles ist, ne? Mhm.
Ja, großartige Aufbereitung, großartig, dass ich das Wort Privatheit verwende, ein Lieblingswort von mir, weil es etwas ganz anderes ist als Privatsphäre. Und ich bin in der Politik, ich habe gerade einen Antrag gemacht, Technologien zu fördern, die Privatheit, die Überlegung zur Privatheit in den Vordergrund stellen, dass diese Technologien besonders gefördert werden. Und wollte euch vorschlagen, weil du hast hier irgendwie die Datenschutzkonvention und Bildung an Schulen, das ist jetzt am Ende als Next Step. So
ja.
Ich glaube, von der Datenschutzkonvention, da muss man irgendwie noch das Feld bereiten.
Also, unbedingt, ja. Also das sind, wie gesagt, das sind wirklich noch Überlegungen ganz am Anfang.
Die Idee, weil ich weiß, dass also Kommunen werden gerade überrannt zum Thema Smart City, was bedeutet halt, dass Firmen Sensoren verkaufen wollen und Huawei ist da ganz weit und so weiter.
Ja.
Die brauchen Beratung, aber noch mehr Mittelständler. Ich glaube, Mittelständler, die jetzt nicht gerade IT-Technik machen, sondern ganz andere, normale Mittelständler, die aber irgendwas mit Elektronik oder dass sie da Kontakt sucht.
Ja.
Dass da irgendwie Kontakt sucht, um denen Dinge zu erzählen, die sie vielleicht noch nicht wissen oder keine Ahnung, vielleicht müssen die auch arbeiten in Richtung Privacy, aber das mit dazu zu nehmen, also nicht nur die Bildung in den Schulen zu denken, sondern halt auch in die Industrie reinzugehen.
Ja.
Da gibt es oft völlige Leere eigentlich, habe ich so gemerkt, in Westfalen, wo ich herkomme. Dass da viel zu wenig bekannt ist eigentlich über Anforderungen, was ist Privacy und so weiter. Das war das eine, was ich sagen wollte. Du hast so gesagt, Leipzig ist Musterstadt Smart City.
Leipzig ist Teil eines EU-Förderprojektes Triangulum. Das sind insgesamt 6 Städte, 3 Lighthouse-Städte und 3 Follower-Städte. Zu den Follower-Städten gehört Leipzig und entwickelt dort eine Modellregion Leipziger Westen. Das heißt, dort wird darüber nachgedacht, ob es Möglichkeiten gibt, in irgendeiner Weise smarte, was auch immer, einzusetzen. Und das ist immer, das was auch immer, ist ein bisschen unser Problem. Wir haben jetzt schon, also sind schon länger an der ganzen Sache dran und wissen aber leider noch nicht, was genau dort geplant ist. Also es gibt jetzt gerade Veranstaltungen, die laufen in Leipzig, also wo ein bisschen genauer erzählt wird, worum es geht. Im Allgemeinen geht es um, muss ich mal gucken.
Ist das ein EU-Projekt, also 3 Städte in Deutschland oder europaweit?
Nee, europaweit. Also das sind die Leuchtturmstädte, Manchester, Eindhoven und Stavanger in Norwegen. Die Follower-Städte sind Leipzig, Prag und Sadebal in Spanien und dann gibt es noch Tianjin in China als Beobachterstadt. Und das Ganze läuft eben unter dem Horizon 2020 Projekt. Das ist ja so ein Technologieförderprojekt der EU im Prinzip. Und in Leipzig geht es im Prinzip darum, das eine ist das, was die erzählen, nämlich die Stadt effizienter, technologisch fortschrittlicher, zukunftssicher, sozial inklusiver zu machen, was ja erstmal ganz gut klingt. Dazu soll ein sogenannter eben umsetzungsorientierter Masterplan für den Leipziger Westen jetzt entwickelt werden. Schon dieses Wort finde ich einigermaßen gruselig, also wenn es um Masterplan geht. Die Idee ist natürlich, ist auch ganz, ganz real, das dann über die ganze Stadt zu stülpen, wenn es dort funktioniert. Das ist also eine Sache, die uns durchaus ein bisschen aufstößt. Und das Grundproblem ist aber, es ist eigentlich eben nicht klar, was passieren soll. Aufgeschrieben ist intelligente Infrastruktur, überwiegender Einsatz erneuerbarer Energien, alles gute Sachen, Ausbau des ÖPNV-Angebotes, Reorganisierung des gewerblichen Liefer- und Individualverkehrs. Das klingt erstmal ganz gut. Wenn man dann aber auf derselben Webseite ein Stückchen weiter runter geht, dann steht dort eben Aufbau langfristiger öffentlicher, privater Kooperationsstrukturen, also diese klassischen Public-Private Partnerships, bei denen es im Allgemeinen dann darauf hinausläuft, dass wenn es Probleme gibt, das bei dem Public liegen bleibt und nicht bei den Privates, sondern die nehmen das Geld. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen den städtischen Tochterunternehmen und dann Immobilienmaklern bzw. kleinen und mittelständischen Unternehmen mit der Industrie, mit Gewerbe und Wirtschaft. Also dort ist es auch extrem wirtschaftszentriert dann wieder. Und was wir eben auch noch so ein bisschen als Problem sehen, dass es immer wieder um die kommunalen Tochterunternehmen geht. Also für uns klingt das Ganze insgesamt ein bisschen so, als ob das eine Form ist, Geld für die städtischen Unternehmen ranzuschaffen. Und dass man sich deswegen daran, was jetzt erstmal nicht unbedingt schlimm sein muss, nur im Moment sind die Auswirkungen einfach völlig unklar und völlig offen. Und dazu äußert sich im Moment auch niemand. Wir werden im nächsten Jahr überrascht werden, was an Projekten dann tatsächlich zugeordnet wird und weitergereicht wird. Also weil
zu dem Europa-Projektbüro,
weil fürchterlich schön, ich musste leider verpissen mit der Nutzung.
Ja.
Viertel nach sieben. Um 19:30 geht es drüben im Gorki-Theater weiter. Wir werden sicherlich die Einwanderer bei euch auch übergehen wollen.
Ja.
Also wir helfen auch.
Müssen dann auch noch was vielen Dank.
Dankeschön. Ich möchte mich einfach nochmal bedanken. Gelegenheiten, wo die beiden Vertreter von dem Verein noch, dass wir aufgreifen werden, das Thema.
Ja.
Und vielleicht gibt sich da noch die Demokratie-Diskussion dann fortsetzen.
Wäre toll.
Ja. Also, noch mal von
ja, danke schön.
Vielen Dank.
Danke.